Ja, ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst und freue mich, dass wir hier heute so gemeinsam Gottesdienst feiern können und über Gottes Wort nachdenken können. Und ich denke, es wird ja nicht weniger wert dadurch, dass wir wenige Leute sind. Heute möchte ich mit euch nachdenken über einen Vers aus dem Lukas-Evangelium, eine Geschichte, über die heute in, ich denke mal, den allermeisten Gemeinden und Kirchen in Deutschland gepredigt werden wird. Das ist der Text, den die evangelische Kirche heute für ihre Pastoren vorgeschlagen hat. Und ich denke, es ist auch nicht schlecht, wenn wir uns auch einmal in diese große Gemeinschaft einreihen und über diesen Text nachdenken und auf ihn hören, so wie heute viele andere Christen in Deutschland auch. Ich möchte euch und Ihnen zuerst diesen Text vorlesen, ein nicht ganz kurzer Text, aber lassen Sie und lasst euch drauf ein. Im 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir: Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf Jesu Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Salböl, mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte: Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit dem gewöhnlichen Öl gesalbt, du hast meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich: Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus und einige andere Männer sind bei einem frommen Pharisäer, einem Gesetzeslehrer, zu Gast. Sie treffen sich In meiner Heimat hätte man gesagt, in Hamburg, in gediegener Atmosphäre, also das Äußere stimmt sozusagen. Und sie denken über Fragen des jüdischen Glaubens nach, sie diskutieren darüber. Und Jesus, der dabei ist, er ist kein No-Name in Sachen Religion. Und das hat Simon, sein Gastgeber, auch schon gemerkt. Seine Worte und seine Taten gelten etwas. Auf ihn hören die Leute. Zu seinen Predigten kommen viele Menschen zusammen. Von ihm, von Jesus, erhoffen sie sich Heilung von ihren körperlichen Gebrechen. Aber mit seinen Reden, die sich so ganz anders anhören als das, was das Volk sonst von seinen religiösen Führern hört, mit diesen Reden, mit diesen Predigten, eckt Jesus vor allem bei den Führern des Volkes immer wieder an. Und nun hat dieser Simon, dieser fromme jüdische Gesetzeslehrer, Jesus und einige andere Leute zu sich zum Essen eingeladen. Er möchte mit Jesus über Fragen ihres Glaubens sprechen und er möchte vielleicht auch Jesus auf seine Seite ziehen. Denn Jesus ist beim Volk hoch angesehen und wer mit ihm, mit Jesus in guter Verbindung steht, der braucht vielleicht das einfache Volk nicht zu fürchten. Und so hat man den Eindruck, Jesus scheint sich auch gar nicht so unwohl in der Gesellschaft des Gastgebers Simon und seiner Freunde zu fühlen. Die Männer, so war das damals, heute wären wahrscheinlich auch Frauen dabei, aber jedenfalls die Männer genießen das Essen und diskutieren. Und da kommt ganz plötzlich und unerwartet eine Frau ins Haus hinein und die gemütliche Männerrunde, sie wird gestört und nimmt plötzlich einen ganz anderen Verlauf. In drei Schritten möchte ich mit euch über diese Begebenheit nachdenken, die uns der Evangelist Lukas da berichtet. Erstens, mit Jesus kommen ungebetene Gäste ins Haus. Zweitens, mit Jesus wird Liebe möglich. Und drittens, mit Jesus kommt Schuld zur Sprache. Erstens, mit Jesus kommen ungebetene Gäste ins Haus. Diese Erfahrung bleibt dem Gastgeber, dem Simon, nicht erspart. So kann es kommen, wenn Jesus unterwegs ist und jemanden besucht. Da taucht diese stadtbekannte Hure auf und macht diese Szene, von der wir gehört haben. Sie kommt mit einem sehr wertvollen Alabastergefäß, das mit Salböl, mit Nardenöl, so heißt es in einigen Übersetzungen, im Himalaya kommt das vor, dieses Öl, aber wohl auch im vorderen Orient, gefüllt ist. Geradewegs steuert nun diese Frau auf Jesus zu und bricht in Tränen aus. Und dabei fallen einige dieser Tränen auf Jesu Füße. Und die Frau trocknet nun die Füße mit ihrem Haar ab und salbt Jesu Füße mit ihrem teuren Öl, ein echter Liebesbeweis. Eine ganz schöne Szene, die diese Frau, dieses leichte Mädchen dahinlegt und die die anderen Männer bestimmt ganz schön irritiert und vermutlich auch emotional überfordert. Was soll das Ganze? Die Frau, sie ist Jesus offenbar unendlich dankbar. Sie, die in der anständigen Gesellschaft des Establishments verabscheut wird. Aber wer weiß, wie viele von diesen frommen Männern möglicherweise auch ihre Dienste in Anspruch genommen haben. Sie wird missachtet und hat aber nun mit Jesus offenbar ganz andere Erfahrungen gemacht. Er hat sie nicht missachtet. Er hat nicht auf sie herabgesehen. Von Jesus hat sich diese Frau offenbar verstanden und angenommen gefühlt. Jesus hat nicht hochmütig über sie hinweggesehen. Er hat sie angesehen, er hatte Mitleid mit ihr und er hat diese Frau, die ja offenbar auch ein ganzes Stück unter ihrem eigenen Lebensstil leidet, in die Arme genommen und hat sie getröstet. Mit Jesus kommen ungebetene Gäste ins Haus. Jesus ist selten in der Nähe der Schönen und Reichen, der Starken und Erfolgreichen anzutreffen, so wie in der Begegnung mit dem Pharisäer Simon und seinen Gästen, auf die wir heute hören. Das ist eher die Ausnahme. Da, wo Jesus sonst auftaucht, finden sich sehr schnell die Kranken, die Mühseligen und die Beladenen, die Verachteten, die, die am Rande der Gesellschaft leben. Sie, diese Menschen, ruft er zu sich, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und geplagt seid und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Diese Mühseligen und Beladenen, die Außenseiter und Verlierer, sind Jesu Gesellschaft. Sie sind seine Gesellschaft, sogar da, in seiner letzten Tat, als er am Kreuz stirbt, zwischen zwei Verbrechern. Aber zurück nochmal zu unserer Tafelrunde. Simon, der Gastgeber, er denkt, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, die da in diese Männerrunde eingedrungen ist. Aber bei Jesus ist es gerade anders, eben weil er um die Frau und ihre Vergangenheit, um ihre Scham und ihre Not weiß, gerade deswegen lässt er sich auf sie ein und lässt sie nicht an der Seite liegen. Von der Frau möchte ich lernen, mich so ganz auf Jesus einzulassen, mich ihm hinzugeben, auch wenn es Menschen um mich herum vielleicht irritieren mag. Auch wenn Menschen um mich herum vielleicht mein Verhalten und mich nicht ganz verstehen können und ich mich vielleicht auch einmal lächerlich mache. Mit Jesus kommen ungebetene Gäste ins Haus. Das ist die Erfahrung, die die Männerrunde um Simon macht. Aber das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die wir selbst als Gemeinde oder ebenso auch in unserem persönlichen Umfeld machen können, wenn wir uns auf Jesus einlassen, so wie er es uns vorgemacht hat. Und die Außenseiter, die Erfolglosen, die Verlierer unserer Gesellschaft, die Verfolgten, die Gestrandeten und Störenfriede in den Blick nehmen. So unbequem und herausfordernd das auch manchmal sein mag. Wie so etwas geschehen kann, wie so etwas konkret aussehen kann, das möchte ich euch am Beispiel einer Frau berichten, die wir in unserer Gemeinde in Hamburg, in der wir waren, kennengelernt haben und wo dieses dass mit Jesus manchmal ungebetene Gäste ins Haus kommen, deutlich geworden ist. Und ich fand das eine sehr mutige, interessante Erfahrung, an der wir da haben teilhaben können. Wir waren in Hamburg in einer auch freien evangelischen Gemeinde, sagen wir mal ein ganzes Stück bürgerlicher, als ihr hier seid. Nicht so modern, nicht so offen, sondern konservativ. Und in dieses Muster, in das wir natürlich nicht reinpassten, aber eben diese Frau, von der ich erzählen möchte. Edeltraut. Edeltraut war damals so, ich weiß nicht, vielleicht in den 50 etwa. Ihre Kinder waren groß und Edeltraut wollte nun eine neue Aufgabe finden. Sie macht es, wie es manche Christen auch machen würden, und fragt in der Bibel nach Gottes Willen, schlägt die Bibel auf und sieht eine Stelle, geht zu den Gefangenen. Sagt sie, nein, Gott, das kann nicht sein, das passt gar nicht zu mir, klappt die Bibel wieder zu. Und genau das passiert das zweite Mal, sie kommt wieder auf die gleiche Stelle, geh zu den Gefangenen. Und Edeltraut ist eine sehr gehorsame Person und tut das und macht sich auf den Weg zu Gefangenen. In Hamburg gibt es eine große Justizvollzugsanstalt, großes Gefängnis, Santa Fu, Fuhlsbüttel, Santa Fu, Fuhlsbüttel, so heißt der Stadtteil, in dem das Gefängnis ist, und fängt an, Gefangene in Santa Fu zu besuchen, sie einzuladen oder mit ihr Gespräche zu führen, begleitet sie. Es kommt dann, kommen andere Mitarbeiter dazu und die Arbeit wird größer und größer. Und das ist für manche Gemeindemitglieder durchaus etwas befremdlich, solche Arbeit zu unterstützen. Aber solange die im Gefängnis sind, geht es ja noch. Schwieriger wurde es dann natürlich da, als die Gefangenen auch zum Teil den Wochenendurlaub kriegten und zum Gottesdienst kamen. Da waren wirklich ein Stück weit ungebetene Gäste in den Gottesdienst gekommen, was sich, denke ich, die Gemeinde nie hat vorstellen können, so gemeinsam auch mit Gefangenen Gottesdienst zu feiern und auch schließlich so weit, dass Gefangene die Gottesdienste auch mitgestaltet haben. Ich fand das eine spannende Erfahrung, die unsere Gemeinde da gemacht hat, weil die so völlig anders war als das, was sonst so ihr Horizont war. So zu sehen, wie eben zunächst Menschen auch in die Gottesdienste gekommen sind, denen wir skeptisch gegenüber waren, ängstlich, unsicher, und diese Erfahrung gemacht haben, dass auch Ungebetene, dass da, wo Jesus ist, bei uns im Gottesdienst, eben auch ungebetene Gäste manchmal kommen. Und es gilt eben auch diese ungebetenen Gäste, die zuerst ungebeten sind, aber dann auch diese Gäste zu tolerieren. Und diese Erfahrung fand ich eine sehr wertvolle Erfahrung, eine sehr interessante Erfahrung, und wünsche uns auch, dass wir so bereit sind, diese vielleicht zunächst ungebetenen, fremden Gäste, die auch hier vielleicht auftauchen, so zu integrieren, wie ich es in der Geschichte eben erzählt habe, wie wir es da erlebt haben. Zweitens, mit Jesus kommt Schuld zur Sprache. Da hat diese zweifelhafte Frau nun eine ganz schön provokante und unpassende Szene hingelegt. Die Lehrer und Pharisäer, die sich da zu einem guten Essen und einem klugen Gespräch eingeladen waren, sie werden ziemlich empört und irritiert gewesen sein über diese Person, die da in die Männerrunde hereinplatzt. Mega peinlich das Ganze. Aber dann ergreift Jesus das Wort und tut das, was er schon so oft getan hat, wenn er Menschen etwas Wichtiges mit einfachen Worten erklären will. Er erzählt eine kleine Geschichte. Zwei Männer schuldeten einem Geldverleiher Geld, der eine viel, der andere viel weniger, 10% etwa. Sie konnten ihre Schulden aber beide nicht bezahlen und da erließ der Geldverleiher beiden ihre Schuld. Und Jesus fragt, welcher der beiden dem Geldverleiher wohl dankbarer ist. Und der Gastgeber Simon antwortet, vermutlich der, dem der Geldverleiher den größeren Betrag erlassen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so immer zutrifft. Große Schuld erlassen, große Dankbarkeit, kleine Schuld erlassen, weniger Dankbarkeit. Aber ich glaube, dass es darauf auch gar nicht ankommt. Jesus will seinen Zuhörern deutlich machen, Menschen werden schuldig voreinander und vor allem auch Gott gegenüber. Gott hat die Menschen geschaffen, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben und in seiner Nähe leben. Aber die Menschen haben sich gegen Gott aufgelehnt, ihr eigenes Leben geführt und nicht nach Gottes Willen gefragt. Doch wir werden jeden Tag aufs Neue schuldig, Gott gegenüber und Menschen gegenüber. Wir kreisen um unsere Interessen, wir kreisen um das, was uns wichtig ist und verlieren allzu leicht aus dem Blick, was Gott mit uns vorhat. Martin Luther beschreibt das so, dass der Mensch in sich selbst verkrümmt ist. Und wenn jemand in sich selbst verkrümmt ist, dann kann er nur auf sich selbst sehen. Er schaut dann nicht mehr auf sich, er schaut dann nur auf sich und nicht auf Gott und andere Menschen, auf die Menschen um ihn her, sondern hat nur sich im Blick. Und so ist es auch dieser Frau ergangen, die in Simons Haus gekommen ist und die diese feine Gesellschaft gestört hat. Sie hat sich ebenso in ihrem Leben verheddert und kreist um sich und ihre Situation und ist nicht in der Lage, sich aus dieser Situation alleine zu befreien. Sie ist auf Hilfe angewiesen und sie sehnt sich nach einem Neuanfang und kann diesen Neuanfang aber nicht aus eigener Kraft zustande bringen. Sie braucht Hilfe, sie braucht Unterstützung. Und so wie die beiden Schulter in der kleinen Geschichte, auf die wir gehört haben, so war auch sie am Ende. Die Gläubiger hatte denn der Geldverleiher ins Gefängnis werfen lassen zunächst, aber sie werden befreit. Er erlässt beiden die Schuld und schenkt diesen Schuldigern einen neuen Anfang. Keiner zwingt diesen Geldverleiher dazu. Das ist wohl eine ganz ungewöhnliche Entscheidung, die er da fällt. Viele werden wohl mit dem Kopf über so eine dumme Entscheidung des Geldverleihers den Kopf schütteln, oder? Und auch der Frau ist klar, sie kann sich für das, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist, nicht selbst entschuldigen, sich nicht selbst die Schuld nehmen und sich entschulden. Sie ist darauf angewiesen, dass ein anderer das tut. Ein Neuanfang ist der Frau aus eigener Kraft ebenso wenig möglich wie den beiden Schuldnern in der Geschichte, die wir gehört haben. Das, was für den Gastgeber Simon und die anderen Gäste eine peinliche Szene ist, das ist bei Jesus eine großartige Chance für die Frau. Sie ist mit ihrem ganzen Versagen, mit ihrer ganzen Hilflosigkeit, mit ihrer Scham zu Jesus gekommen und hat sich ihm hingegeben. Und Jesus sagt, dass sie ihm viel Liebe entgegengebracht hat. Und dann sagt Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Ziemlich provokant, diese Äußerung. Schulden, Schuld vergeben, das kann doch eigentlich nur Gott. So war es die Ansicht der Gäste bei Simon. Aber das stört die Frau überhaupt nicht. Sie sieht, dass Jesus diese Vollmacht hat und im Namen Gottes ihr Vergebung zuspricht. Die verkorkste Vergangenheit der Frau, sie ist vor Gott bereinigt. Ein Neuanfang ist möglich. Jesus schenkt der Frau eine neue Lebensperspektive. Er schenkt ihr neue Zukunft. Und ich wünsche der Frau sehr, dass sie mit dieser Erfahrung, mit diesem Zuspruch, den Jesus ihr geschenkt hat, sich auch auf den Weg macht zu den Menschen, die sie durch ihren zweifelhaften Lebenswandel vielleicht verletzt hat und auch ihr Verhältnis zu diesen Menschen bereinigt. Drittens, mit Jesus wird Liebe möglich. Mit Jesus wird Liebe möglich. Und Jesus sagt noch etwas Interessantes über die Frau. Etwas, das sich zunächst etwas überraschend und irritierend anhört. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Dieser Zusammenhang, den Jesus da zwischen Vergebung auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite daherstellt, der ist uns vielleicht gar nicht so klar, gar nicht so geläufig. Jesus sieht diesen Zusammenhang aber ganz deutlich. Zuerst ist die Vergebung da, die einer erfahren hat, und dann die Liebe, die er schenken kann. Zuerst wird Vergebung erfahren, dann kann ich Liebe schenken. Die Frau, von der ja auch manchmal als der großen Sünderin gesprochen wird, sie hat von Jesus Vergebung erfahren. Er rechnet ihr ihre Sünden, ihre Taten, die gegen das jüdische Gesetz verstoßen haben, nicht vor. Der zweifelhafte Lebenswandel der Frau, er steht nicht zwischen ihr und Jesus. Er steht nicht zwischen der Frau und Gott. Gott liebt die Menschen bedingungslos, ohne Wenn und ohne Aber. Gott hat sich in der Person des Menschen Jesus von Nazareth den Menschen hingegeben und alles, was uns trennt, von Gott auf sich genommen. Das hat Gott getan, weil er die Menschen, weil er jeden Einzelnen, weil er dich und mich unendlich lieb hat, auch wenn so vieles an uns so gar nicht liebenswert erscheint. Gott hat seine Liebe dadurch gezeigt, so heißt es im Johannesevangelium, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, für die Menschen, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Gottes Liebe zu uns besteht zuerst und vor allem einmal darin, dass er das, was uns von ihm trennt, aus dem Weg geräumt hat. Wir lieben normalerweise das, was uns liebenswert erscheint. Gottes Liebe schafft sich, was sie liebt. Gottes Liebe zu uns, die Liebe Jesu zu der Frau, sie machen deutlich, was Liebe im Kern ausmacht. Wahre Liebe ist eine Liebe ohne Wenn und Aber. Wahre Liebe kann nur dort gedeihen, wo es keinen Zwang und keine Kontrolle gibt. Wahre Liebe gedeiht nur in Freiheit, ohne Erwartungsdruck. Gott hat in seiner verschwenderischen Liebe das weggenommen, was ihn und die Menschen voneinander trennt. Das macht Gottes Liebe zu den Menschen und zu jedem einzelnen Menschen aus. Da, wo Menschen diese Liebe erfahren, so wie die Frauen unserer Geschichte, da können auch sie vorbehaltlos, verschwenderisch lieben, ohne zu fragen, was sie davon haben, was es ihnen bringt. Gott will uns mit seiner Liebe zu uns nicht neu in die Pflicht nehmen. Er will uns keine neuen Lasten auferlegen. Er will, dass wir ihn lieben, dass wir ihm uns in die Arme werfen, so wie der verlorene Sohn. Die Geschichte werden viele können, als er zu seinem Vater zurückkehrt. So wie der Vater sich über die Rückkehr seines Sohnes freut und ihm eben keine Vorhaltung und kein schlechtes Gewissen macht, sondern seine Arme weit öffnet und dem Sohn vergibt und einen Neuanfang schenkt, genauso begegnet Jesus dieser Frau mit dem zweifelhaften Lebenswandel. Beiden, dem Sohn und der Frau, wird vergeben. Bei beiden gibt es ein Reset, einen neuen Start ohne Bedingungen. Und dieser Neustart, er macht es der Frau und auch dem verlorenen Sohn möglich, nun ihrerseits zu lieben. Sich neu von Gott orientieren zu lassen. Liebende leben von der Vergebung. So heißt ein, ja, auch für Männer lesbares, ist dünn, ein Buch von Manfred Hausmann, das sehr anrührend und schön zu lesen ist. Liebende leben von der Vergebung. Wie recht hat Manfred Hausmann? Wenn Christen einander vergeben können, dann ist das immer Folge der Liebe Gottes, eine Möglichkeit, die Gottes Liebe zu uns schafft. Das wünsche ich mir für uns hier in dieser Gemeinde, das wünsche ich mir in unseren Beziehungen zu den Menschen in unserer Umgebung und in unseren Familien, mit denen wir zu tun haben, dass wir Menschen, die an uns schuldig werden, vergeben können und sie lieben können, weil Gott uns vergeben hat und uns unsere Fehler nicht immer wieder aufs Neue vorhält. Eine solche Art, miteinander umzugehen, ist eine echte Alternative zu der Weise, wie Menschen sich sonst in dieser Welt begegnen, und er kann vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass Gott auch heute noch, auch bei uns am Werk ist. Amen.